Bestehen der GfH mit dem Thema Methodik bewältigt Wandel, Wandel verändert Methodik hier nach vorne zu kommen und zu beginnen. Schönen Dank.
Während wir bei der Synthese das gleichzeitig Zusammenwirken mehrerer
konnten diese unsere Wendezeit durch ein Defizit an synthetischer oder besser gesagt synergetischer Arbeitsmethode auszeichnen. Methodik bewältigt Wandel. Der erste Arbeitsmethodiker war wohl jener Primat, der sich nicht mit dem zufrieden gab, was die Natur ihm gab. Er begann sein Leben zwar bewusst und damit systematisch zu gestalten. Machte einen großen Sprung von unserem Steinzeitvorfahren auf die Schwelle der Neuzeit im 16. Jahrhundert, kopernikanische Wende genannt, bei Copernicus das Bild einer zweidimensionalen Erdscheibe im Zentrum des Alls in einer für uns nicht mehr nachvollziehbaren Weise erschütterte und die Erde zu einem von mehreren Planeten werden ließ, die um die Sonne kreist. Galilei stellte dann seine folgenschwere Fraktion auf, nur noch das gelten zu lassen, was sich quantifizieren und mathematisch beschreiben lässt. So kamen dann Newton und Leibniz unabhängig voneinander zu einem mechanischen Weltbild, dem großen Weltuhrwerk, in dem der Mensch konsequenterweise nur ein Rechen ist. Selbst Gott kann nicht mehr in die kausalen Zwangsabläufe dieses Uhrwerks eingreifen. Er ist als Gott alleine noch gerechtfertigt durch die Vollkommenheit dieses seines Uhrwerks. Der schon erwähnte Descartes schließlich entwickelte die diesem Weltbild angemessene Arbeitsmethodik, die im Prinzip bis heute noch gilt. Lassen wir uns noch einmal ganz kurz die vier wesentlichen Schritte wiederholen. Erstens, zergliedere, bis die Teile der Gabe sind. Zweitens, ermittle die Abweichung von einem Soll und die Ursache dafür. Drittens, wähle die beste Lösungsalternative und bringe das Schwachteil zum Funktionieren, retardiere es. Und viertens, setze es wieder zusammen und kontrolliere die Erweiterung der Effizienz. Kommt es zwischen dem Schema und der Realität zu Unstimmigkeiten, dann hat sich für den Kartesianer die Wirklichkeit nicht systemgerecht verhalten. Schuld hat die Wandlung und nicht der Damm oder gar sein Erbauer. Das Vorgehen wird also nicht der Situation, sondern diese dem Schema unterworfen. Emotionen und Moral haben in diesem Weltbild ebenso wenig Platz wie qualitative Werte oder irrationales Verhalten. Der Mensch ist demnach kein Homo emotionales, sondern ein Homo ökonomicus. Dies ist auch die Basis digitaler Unternehmensführung. Irrationales hat sich gefälligst nach dem strategischen Planung zu richten. Descartes' Geist führt schließlich zur wissenschaftlichen Betriebsführung Fehlers und den Trieb- und Bedürfnismodellen moderner Betriebsphysiologie. Fehlers Ziel war die Anhebung der Produktivität menschlicher Arbeitskraft. Grundlage dazu bildet die Zerlegung des Arbeitsablaufs mittels Zeitschienen und die Auflösung des Arbeitsvorganges in Einzelfunktionen wie Planen, Durchführen und Kontrollieren. Fehler setzt ja auch bereits Geld als Anreiz für Mehrleistungen ein. Die mechanistische Psychologie hat ihren Höhepunkt mit den Behavioristen, welche die Maschine Mensch auf vorprogrammierte Verhaltensmuster reduziert. Bei Maslow sind dies eine halbe Dutzend hierarchisch geordneter Bedürfniskategorien. Sie wissen, beginnen mit Hunger und Durst, über Sicherheit, Zugehörigkeit hin bis zur Selbstverwirklichung. Und wenn eine Ebene einigermaßen befriedigt ist, wird die nächste aktiviert. Herzberg trifft dies auf und baute darauf seine Motivationstheorie aus. Dann kam die Transaktionsanalyse mit ihren Kindheitseltern und Erwachsenen-Ich und heute ist sie ihren Strukturen dran. Zum Beispiel ein Test, in einem mit 24 Fragen Auskunft gibt, wie weit das eigene Verhalten primatenhaft geprägt ist oder nicht. Von mir erfolgt sprechen die Verfechter bevorzugt, das heißt, da kommt, was die Methode soll. Und vernachlässigen regelmäßig darüber, was sie macht. Und vor allen Dingen, was sie nicht macht. Die Grenzen werden in der Regel nicht genannt bei einer solchen Methode, sondern in der Regel werden uns hier generalistische Ansprüche gestellt. Sicher ist eines, Erfolg bringt derartige Erfolgsmethoden vor allem dem, die Frau. Wer der Mensch nicht mehr als eine Reizreaktionsmaschine, die werden bis heute bestenfalls noch Jäger und Jäger. Es führt kein Weg daran vorbei, um zu verstehen, warum sich jemand engagiert oder eine Methode erfindet, muss man von der Gesamtsituation ausgehen und begreifen, wie so ein Mädchen plötzlich neuartiges, nicht programmiertes Eigenleben zu entwickeln vermag. Ein anderer Zweig der wissenschaftlichen Betriebsführung bedient sich der Empirie. Es ist das, wer hat es schon erfolgreich getan, Konzept. Besonders beliebt ist dabei das justifizierende amerikanische und japanische Unternehmen. Es wird zum Beispiel statistisch ermittelt, welche Firmen bestimmte höchstwerte Ergebnisse erzielt haben, dann gemeinsame Verhaltensmuster herausgefiltert und Glauben gemacht, dass bei deren Anwendung ähnliche Ergebnisse eintreten würden. Die Empirie geht an der Tatsache vorbei, dass Überlegenheit und Vorsprung stets darauf basieren, dass man etwas anderes früher wagt als die Konkurrenz. Im Übrigen lassen sich auch stets eindrucksvolle Gegenbeispiele finden, weil der Physik eben die individuellen Besonderheiten der Situation nicht erfassen kann, auf die es nun mal ankommt. Wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass es auch Modeerscheinungen auf dem Gebiet der Arbeitsmethoden gibt. Tricks, die man profitierend, wie Frau Romane das neue Kleid, Kollegen und Mitarbeitern vorführt, aber genauso schnell wieder wechselt, das nächste Management-Symposium einen neuen Modetrend setzt. Dass unsere vernünftigen Manager sich so unvernünftig verhalten, signalisiert drei. Erstens, das Denken wird nach wie vor beherrscht von der Vorstellung des Weltenuhrwerks. Zweitens, deshalb herrscht weitgehende Orientierungslosigkeit in unserer Wendezeit. Die Wirklichkeit verhält sich eben nicht mehr modellgerecht. Und drittens, die Welt außerhalb der Taylor'schen Tunnelperspektive wird nicht ernst genommen. Wie anders wäre sonst das Missverhältnis im Aufwand bei der Beschaffung etwa von Rohstoffen, Material und von Überlebenskonzepten zu erklären? Man könnte daraus fast so etwas wie eine Methode machen. Sag mir, an welche Methode du glaubst, und ich sag dir, wer du bist. Wendezeiten riechen nicht nur nach dem Fleisch verbrannter Hexen, auch Alchemisten treiben also ihr Wesen und ihr Unwesen. Lassen Sie mich kurz einige Standardrezepte charakterisieren. Was möchten Sie? Mehr Erfolg? Kleinigkeit. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der beste Kandidat? Oder Sie haben Probleme? Unser System schafft garantiert Abhilfe, denn es ist naturreich. Ein Schirm, unter dem alle Probleme Platz haben. Oder die Zahl unserer Kunden beweist, wir haben die Lösung. Wie sie allerdings zu ihrem Problem passt, das müssen wir selbst herausfinden. Arbeitsmethodik wird gefährlich, wenn sie das schlechte Gewissen nimmt, A, mit anderen unmenschlich fahren zu dürfen. Das Buch der Minutenmanager steht für mir für viele. B, wenn sie das schlechte Gewissen nimmt, andere lediglich zu manipulieren. Das Buchbeispiel manipulieren, aber richtig. C, wenn es das schlechte Gewissen nimmt, andere zu bekommen. Ist denn Spinat, beziehungsweise liest diese Bücher, ich weiß, dass ihr das gut tut. Und werden Sie der Personalbeurteilung berücksichtigen. Das wird dann noch monetarisch humanistisch verpackt. Eine platonische Variante dazu geht so, ich bin kooperativ, deshalb überlasse ich es dir, welche Bücher du liest. Am Ende des Jahres werde ich aber kontrollieren, ob du mindestens drei Fortbildungsbücher von meiner Empfehlungsliste gelesen hast. Und du auch kooperativ bist. Nun, ich komme zum dritten und Hauptteil, Wandern, Verändern, Methodik. Die Mechanik eines Uhrwerks stößt an die Grenzen ihrer Möglichkeit, wenn mehrere Uhrwerke verschiedene Gangarten zu vereinen sind oder wenn Veränderungen aufbringen, welche mechanisch nicht beherrschbar sind. Also, überkomplexer Natur sind, so komplex, dass sie sich nicht mehr durchschauen, oder gar stromdynamisch. der Gravitation abströmend drehen. Beide Erscheinungen sind für Wendezeiten aber charakteristisch. Und nun kommt etwas Überraschendes. Wir werden in der Fähigkeit, mit solchen Phänomenen fertig zu werden, geboren. Sie ist in unserer recht großen Hälfte angelegt. Für das kartesianische analytische Denken ist hingegen nur unsere linke große Hirnhälfte verantwortlich. Was uns daran hindert, unsere rechte Hirnhälfte zu benutzen, ist unsere Kultur, die Erziehung, Denkweisen, Berufsbegehren. Wir kommen zweiäugig auf die Welt, wachsen aber einäugig auf und leben auch einäugig. Wir müssen also die Blinde lernen, die Dinge wieder ganzheitlich zu begreifen. Suchen wir uns für diese Denkweise als Eingang die Antithese zum Axiom des Galilei und den vier Schritten des Dinges klar. Wie lauten diese denn? Das Axiom wahr ist, was zweckgerichtet und qualifizierbar ist, statt kausal und quantifizierbar. Die Welt ist ein Organismus, kein Nur. Erster Schritt. Definiere das System und suche ein ganzheitliches Modell. Zweiter Schritt. Kreise die gestörte Funktion ein und bewerte ihren Veränderungszustand. Dritter Schritt. Stimme Situation und Beeinflussungsmöglichkeiten aufeinander ab. Normalisiere die Störung durch gezielt dosierte Impulse. Vierter Schritt. Wähle die zum Durchbruch erforderliche Mindestschrittgröße. Nutze Verstärkereffekte, optimiere Risiken und Chancen. Nun, unsere Wendezeit ist geistig-moralischer Natur. Sie beginnt im Kopf und muss mit dem Herzen kommuniziert werden. Nicht von ungefähr ist die japanische Herausforderung in ihrem Kern die Herausforderung einer kulturell begründeten Arbeitsmethodik. Deshalb wäre es auch falsch, einfach kopieren zu wollen. Kapieren heißt die Devise. Was ich aber dazu hierzulande tue, ist behutsam gesagt widersprüchlich. Lassen Sie uns deshalb die einzelnen Punkte der Antithese einmal ganz kurz gemeinsam durchgehen. Das Axiom: Wahr ist, was qualifizierbar ist. Stellen Sie sich vor, in diesem Hotel welche hier und jetzt ein Feuer aus. Die Masse Mensch dürfte kopflos werden und herumrennen. Bei den Menschen, deren Aufgabe es ist, sich mit dieser Katastrophe zu befassen, gibt es in zwei Handlungsweisen zu unterscheiden. Das ist einmal die Feuerwehrleute, die sich von unmittelbaren Signalen wie Qualen, Schreie, Windrichtung, feuergefährlichen Stoffen und Ähnlichem leiten lassen. Andererseits sind da die Versicherungsleute und Juristen, welche rückblickend die Ursachen des Brandes rekonstruieren und den Umfang des Schadens ermitteln. Oder auch die Schuldigen. Zwei sehr ergänzende, aber völlig unterschiedliche Verhaltensweisen. Das der Versicherungsleute wird kausal-analytisch genannt und entspricht haargenau kartesianischem Denken. Das der Feuerwehrleute wird final synergetisch genannt und entspricht der ganzheitlichen Denkweise, die wir wieder aufnehmen lassen wollen. Wieder aufnehmen nicht nur, weil von Geburt an, wie schon gesagt, vorhanden, sondern weil sie vor der Neuzeit auch in unserem Kulturraum gepflegt wurde. Sie ist nicht weniger praxisbezogen oder weniger wissenschaftlich als andere Denkweise. Sie stellt lediglich ein anderes Bild derselben Wirklichkeit. Tragendes Fundament jeder wissenschaftlichen, vertretbaren Systematik sind Normkonventionen. Die kausalanalytische Denkweise nutzt Maßkonventionen, mit denen sie quantifiziert, also die Meter, Kilogramm, D-Mark und Ähnliches. Finalanalytisches Denken benutzt Wertkonventionen, wie positiv-negativ, den Phasenzustand eines Zykluses oder den Komplexitätsgrad eines Systems. Nun, die Vorgehensweise. Schrittfolge mit dem Schritt in der Antithese. Erster Schritt. Definiere das System ganzheitlich. Im ersten Schritt ordnen wir arbeitsmethodisch die anstehende Situation einer Schwierigkeitsstufe zu. Wir unterscheiden drei Komplexitätsgrade. Routine, Überkomplexität, Grunddynamik. Wenn sich Dinge grundlegend wandeln, ist das Verharren in bewährter Routine gefährlich und schädlich. Doch wo sie sich nicht wandeln, entlastet Routine, ist sie angebracht. Man muss also zunächst einmal verstehen, was es zu bewahren, aber auch was zu desinvestieren gilt. Wenn ich sehe, dass unsere Kinder zwar ein höheres Klausus haben, aber zum Einkaufen einen Taschenrechner brauchen, ihre Klausuren nicht ohne Deutschfehler, geschweige erst einen Liebesbrief zustande bringen, dann scheinen wir mit dem Desinvestieren ebenso großzügig umzugehen, wie mit dem Geizen, was Wandel wirklich ist, nämlich mühsames Investieren. Überkomplex sind alle Situationen mit so vielen wechselseitigen Einflüssen, dass wir selbst, wenn sie uns alle bekannt wären, auch mit der Ehefrau nicht in der Lage wären, sie als Ganzes zu erschaffen. Kein Wunder also, dass die aufwendigen EEV-geschützten Planungssysteme schon wieder demontiert werden. Sie konnten nicht halten, was man sich versprach, dass sie alleine kausal und wahrscheinlichkeitsanalytisch arbeiten, aber nicht ganzheitlich wahrzunehmen bzw. synergetisch zu verknüpfen vermögen. Sprungdynamisch sind alle Veränderungen, welche ebenso wenig etwas mit Kybernetik bzw. Regelkreisen zu tun haben, wie der Phasenwechsel, zum Beispiel von Wasser zu Eis. Oder Mutationssprünge im genetischen Tod. Oder Kompetenzsprünge in der Soziologie. Bezüglich des Standortes des Betrachters unterscheiden wir drei Zeitpunkte. Vor, während und nach dem Ereignis. Oder Früherkennung, das ist das Wahrnehmen von Vorsteuergrößen, ehe messbare Ereignisse auftreten, zum Beispiel in Gestalt von Wertverschiebungen. Das situative Handeln, während des Geschehens, das ist die Vorgehensweise der Feuerwehrleute. In der betrieblichen Praxis spielt es sich im Wesentlichen die Nachstellen ab, Kommunikation ist deshalb dabei ein Schlüsselbegriff. Und drittens Fehler folgen steuern. Zahlreiche Fehler lassen sich nämlich nur noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vermeiden. Es wird deshalb also immer wichtiger, mit den Folgen unvermeidbarer Ausgangsfehler umgehen zu lernen. Maßgebend ist vielfach heute nicht mehr, ob einer Fehler macht oder nicht, sondern wie er mit den Folgen seines unvermeidbaren Fehlers umgeht. Image- und Umweltskandale nehmen wir welches Zeugnis für diese These ab. Aus diesen jeweils drei Komplexitätsgraden und Standorten lässt sich eine Matrix bilden, ein Werkzeugkasten. Jedes dieser neuen Felder besitzt nämlich spezifische Arbeitsmethoden. Auf dem Gebiet des Einstehenwissens für Produktfehler und deren Folgen ist diese neunfältige Werkzeugkasten bereits wohl sortiert. Sie finden ihn in dem draußen ausgestellten Glasgow Produktproduzentenachtung, ein Titel, der bei Erscheinen dieses Werkes noch zutraf, durch den inzwischen eingetretenen Wandel aber viel zu Ende geworden ist. So rasch kann sich Arbeitsmethodik nämlich innerhalb von 5 Jahren verändern. Und es setzt sich beweisen, dass Firmen, die in dieser Entwicklung nicht Schritt halten, vom Saurier-Schicksal bedroht sind. Nur wird niemand mehr sagen können, es sei rätselhaft, wie eine noch so viele Jahre erfolgreiche Firma so rasch von der Windfläche verschwinden wurde. Es ist kein unverdientes Schicksal mehr, seit es dieses Instrumentarium gibt, sondern eine hausgemachte Leiter. Der zweite Schritt des antikartesianischen Vorgehens repariert nun nicht mechanisch das fehlerhafte Teil bzw. die Schwachstelle, sondern es nimmt sich der gestörten Funktion an. Bei organischer statt mechanistischer Betrachtung setzen dann nämlich Selbstheilungsprozesse ein. In der Medizin und Soziologie inzwischen längst nachgewiesen, dazu gehen wir von der Vorstellung aus, dass ich jede Situation als synergetische Gesamtkonstellation verstehen und mit 5 Aspekten beschreiben lässt. Den Betrachter, also der Person oder der Organisation, der Firma, Traumaspekten, zum Beispiel Struktur, Entfernung und Ähnliches, Zeitaspekte, zum Beispiel der Dynamik, Richtung, Zeitpunkt, Zeitdauer, Wertaspekten und der Kommunikation zwischen diesen vier Funktionen als den ganzen gemeinsamen energetischen Nenner. Herr Euschen arbeitet ähnlich, in seinem Workshop können Sie erleben, wie sich mit diesen Aspekten gestörte Funktionen einkreisen, bewerten und bewältigen lassen. Im dritten Schritt unseres Vorgehens bestimmen wir nun die so identifizierte Situation mit den eigenen Möglichkeiten und Grenzen, sie zu beeinflussen, ab. Das Ergebnis nennen wir situative Kompetenz. Wobei der dritte Schritt dafür sorgt, dass die Ordnungsprinzipien der organischen Wirklichkeit eingehalten werden. Ziel des Vorgehens ist eine Chancen-Risiko-Optimierung. Diese Schrittfolge ist unbequem, doch sie provoziert zum Markt. Das Markt eröffnet dann allerdings ein faszinierendes Erlebnis. Es schafft Identifikation und mobilisiert Lebensenergie. Selbstverständlich löst die eine nicht die andere der beiden Denkweisen ab, sondern, wie ich hoffe, dass das zum Ausdruck gekommen ist, sie ergänzen sich. Sie sind beide, das eine bewahrt, das andere verändert. Sie sind beide vorhanden, genauso wie bei dem Modellbrand. Und notwendig. Und um es zu wiederholen, wir sind zurzeit einäugig und es geht darum, wieder zweiäugig zu werden. Ich bitte um Verständnis, wenn ich in einem Festvortrag nicht weiter auf die Praxis dieser Feuerwehrleute eingehe. Und bin sicher, dass unser sehr verehrter Herr Professor Leiche so einiges zu sagen haben wird. Wer mehr über situative Kompetenz wissen möchte, der wird in wenigen Monaten dazu gehören, moderne Industrien zu finden, Kompetenz, die innere Kraft des Unternehmens. Ein Rezeptbuch zum Selber. Es geht dabei um ein in Strategiemanagement vorgelagertes Kompetenzmanagement zur besseren Nutzung menschlicher Ressourcen. Der Werkzeugkasten der GFA wird ohne Zweifel dem allgemeinen Wandel folgen und zunehmend final synergetische Arbeitsmethoden aufnehmen. Lassen Sie mich diesen Kongress noch ein Zitat von Winston Churchill mit auf den Weg geben. Konsequent ist nur der, der sich selber mit den Umständen wandelt. Knacken wir methodisch, was uns diese Weltzeit an Nüssen aufgibt. Danke.
Nicht nur
sondern auch wirkungsstark zu gestalten. Das Methodenhandbuch ist kein starres Buch, sondern ist ein wachsendes Buch. Es ist daher etwas Lebendiges. Das ist die eine Freude. Gestern Abend erlebte ich eine Sitzung in einer mir nicht so vertrauten, wie gerade gerasterter Gruppe, nämlich in der Rhein-Neckar-Gruppe. Und da kam zwar eine zeitliche Panne durch die großen Verkehrsstörungen, aber der Herr Klemm hat sich dadurch nicht beeinflussen lassen und hat in über einstündigem Vortrag ein schwieriges Problem des Projektleiters so durchlichtet und klar dargestellt, dass ich mir sagen musste, wer nach dieser Methode arbeitet, nach dieser Methode, durch diese Durchlichtung die Aufgabe vorher anschaut, für den ist doch die Arbeit ein reines Vergnügen. Und das ist ja auch schließlich das, was uns vorschwebt, dass die Arbeit keine Pflicht, sondern ein Vergnügen und eine Freude ist. Ein anderes war dann heute Morgen der Vortrag von Herrn Klemm, der für mich sehr wichtig war. Ich betrachte jetzt immer aus der Ansichtsaspekt von Herrn Alt, dem anderen Gründungsmitglied, Herr Siermann und mir, die wir damals diesen Tag erlebten. Wir können mit dem sehr zufrieden sein und sehr viel bewegt sein, was Herr Klemm da gesagt hat, denn es ist auch diese andere Aufgabe, die Bewältigung des menschlichen Lebens für jeden Einzelnen dargestellt worden. Und nun noch eine Freude, die ich erlebte, als das Programm dieses Festtages auf dem Tisch kam. Da habe ich erst einmal noch einmal nachgeschaut, vorn, hinten, da fehlt doch was. Was fehlt denn da? Bei so einer Gesellschaft, die 30-jähriges Jubiläum hat, kein lärmendes Bankett mit Spitzenweinen und exotischer Speisenfolge? Nein, ein Festmenü von einigen Vorträgen von hoher Warte aus und ein ganzer Nachmittag angefüllt mit Seminaren verschiedenster Techniken, verschiedenster Methoden und verschiedenster Probleme. Das war eine große Freude für mich. Wenn ich nun von mir aus noch das mitgeben darf, so ist eine der Aufgaben der GFA, wie ich sie sehe, von Anfang an gewesen, den Menschen zu sich selbst zu führen, den Menschen in seiner eigenen Art auszutreten und ihm dazu zu verhelfen. Und da wir, wenn wir da zusammenkommen, wir alle doch ein gewisses Grundniveau haben, von dem aus diese Probleme diskutieren und durchgedacht werden können, findet jeder darin, kann jeder darin, diese Hilfe finden, zu sich selbst zu finden und von sich aus die auf uns zukommende Zukunft, den großen Zeitenumbruch, in dem wir schon mittendrin stehen, zu bewältigen. Wer so aus seiner eigenen geprägten Persönlichkeit, aus seinem Wesen schafft, dem gelingt das, was uns allen vorschwebt, die Heiterkeit des Schaffens. Das war's.
bedanken, dass mich der Vorstand der GSA zu Ihrem 30-jährigen Jubiläum hier eingeladen hat, Ihnen etwas von dem zu sagen, was mich bewegt. Ich habe Ihnen in die letzten Worte der Rede hineingehört und ich denke, wir erleben eine ganze Menge an Konferenz. Man bemüht von allen möglichen Seiten, aus allen möglichen Positionen hin zu einer etwas intensiveren Vermenschlichung von Führungssituationen zu kommen und in Führungssituationen zu kommen, als uns das im Allgemeinen möglich ist. Die Philosophie hat nach ihrem Selbstverständnis die Aufgabe, menschliches Bewusstsein in seiner Entwicklung kritisch zu begleiten, aber auch zu entfalten, weiterzuführen. Und in dieser Aufgabe stellt sich dann in der heutigen Zeit im philosophischen Denken nicht nur in dieser Tiefe der Philosophie, die wir sie eben gerade im letzten Referat ja doch haben erfahren dürfen, sondern eher standardisiert, wissenschaftlich aufgemacht und mit vielen wissenschaftlichen Verlass sicher versehen, eine ganz besondere Aufgabe, nämlich die Aufgabe, in einer Zeit, in der Orientierungsprobleme zu zentralen Problemen geworden sind, die Führung des allgemeinen Bewusstseins in seiner Entwicklung zu begleiten, wahrscheinlich aber darüber hinaus auch zu übernehmen. Sie wissen, dass auf dem Markt der Gedanken die philosophischen Systeme heute die theologischen abgelöst haben. Nicht mehr die theologische Reflexion führt das allgemeine Bewusstsein, nicht mehr die religiösen Eliten prägen das allgemeine Bewusstsein, sondern in Ansätzen eher die philosophischen Eliten, wenn auch dieses Bemühen oft leerer Anspruch bleibt, wie wir das etwa im Marxismus sehen. Marxismus, Liberalismus, Positivismus, also philosophische Positionen begegnen uns in dem Bemühen, im Bereich des allgemeinen Bewusstseins so etwas wieder wie einen Wertekonsens zu gründen. Das scheint mir sehr notwendig zu sein, denn Wertekonsens fehlt heute weitgehend. Vor allen Dingen, wenn wir im Wertebereich nicht nur einfach sagen, der Wert ist statistische Erhebung Allensbach, bei Jugendlichen ganz ähnlich vertreten wie bei Eltern oder bei sehr Alten unserer Mitbürger, sondern wenn wir dahinter noch erkennen, dass diese Werte wie Gerechtigkeit oder Solidarität oder Freiheit, diese, wie man so sagen kann, politischen Grundwerte für nahezu jeden Menschen, ganz sicher aber auch für die verschiedenen Generationen, ein anderes sowohl semantische als auch emotionale Bedeutung ist. Wenn wir junge Menschen auffordern zu sagen, was verstehst du unter Freiheit, kommt am Ende etwas ganz anderes heraus, als wenn wir an 40, 50, 60, 70-jährigen Menschen befragen, bei denen Freiheit oder Solidarität oder Gerechtigkeit mit vielen anderen Lebenserfahrungen ja verknüpft ist, als das bei einem jungen Menschen der Fall ist, sodass er unter Umständen unter dem Schein eines weiter wahren Konsenses sich erhebliche Werte gesetzt, erhebliche Werte, Wertebrüche verstärken. Und ich denke, wenn wir heute uns das Thema stellen, die Führungskraft in den 90er Jahren, Wertewandel und Persönlichkeit, dann haben wir auf diese Tatsache Rücksicht zu nehmen. Das heißt, Verbalkonsens hilft nicht weiter. Wir können uns auf sehr viele Wertinhalte einigen, solange wir mein Verbalen bleiben. Es geht aber kaum mehr weiter, sobald dieser konkrete verbale Inhalt gefüllt werden soll, und zwar deshalb nicht weiter, weil heute wahrscheinlich stärker als zu jeder anderen Zeit jeder Mensch seine individuellen Erfahrungen in die zentralen Begriffe seines Weltbildes einführt. Wir haben keine standardisierten Weltbilder mehr, sondern wir haben jeder unser eigenes. Und sicher ist einer der Gründe für diesen Zerfall des allgemeinen Bewusstseins, Künstlers, das ein allgemeines stabilisiertes Weltbild trug, ist einer der Gründe dafür, die durchaus vom Liberalismus in berechtigtem Anliegen angestrebte Pluralität mit gleichzeitigem Zerfall der dogmatischen verpflichtenden Vorgaben gleich welcher Instanz, zumindest bei uns im Westen. Die Frage ist nur, ist das Pendel nicht zu weit nach der anderen Seite ausgeschlagen? Und diese Frage ist nicht eine rein akademische Frage, denn das allgemeine Bewusstsein ist das Bewusstsein, was mit einiger Verzögerung die Normen bestimmt. Nicht die Rechtsnormen, die moralischen Normen, die Verhaltensnormen und die Sprachnormen. Also die wesentlichen Normen, die das zwischenmenschliche Verhalten regulieren. Wenn wir sagen, wir leben heute selbst unter dem Schein partieller Übereinstimmung in einer Welt zerfallenden allgemeinen Bewusstseins, dann bedeutet das auch, dass wir in einer Welt einer zerfallenden Normenwelt leben. Und unsere Aufgabe wird es, insofern wir führungstätig sind, im politischen Bereich, im ökonomischen Bereich, im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich, dafür zu sorgen, dass die Entwicklung des allgemeinen Bewusstseins nicht in einer Weise vollzogen wird, die es uns, jedenfalls im Horizont unserer abendländischen Tradition, als nicht wünschenswert erscheinen ist. Etwa hier nur zwei Grenzpole, denke ich, in die wir allgemeines Bewusstsein nicht hindriften lassen dürfen. Und das ist der Marxismus auf der einen Seite und der Faschismus auf der anderen Seite. Für beides gibt es, weil sie gleichsam Endpunkte, Extrempunkte sind, des allgemeinen Bewusstseins gibt es starke Tendenzen. Nicht in diesen beiden Extrempunkten brauche ich keinen Standpunkt mehr auszuhalten, sondern da fühle ich mich geborgen. Da wird plötzlich Welt wieder einfach. Und so steht dann für uns die Frage offen, wenn wir uns nicht in die Bequemlichkeit extremer Punkte finden wollen, wenn wir uns gleichsam nicht in den Sog eines Minimums begeben wollen, die Minima haben ja einen gewissen Sog, wie wir alle wissen, und wenn wir uns nicht in den Sog des Geborgenseins in totalitären Strukturen, totalitären Sozialstrukturen begeben wollen, und dass wir diese Spannung in unserem eigenen Bewusstsein und in dem Bewusstsein der vielen Menschen, die uns in Führungssituationen tatsächlich begegnen, aushalten müssen, wohl wissend, dass das Bewusstsein des anderen und mein Bewusstsein selbst noch einmal, sei es schon, wenn wir zu einem Verbalkonsens kommen, andere Bewusstseine sind, hinter denen sich andere Lebenserfahrung verbirgt. Ich nehme an, dass man eigentlich nur führen kann und zunehmend mehr und deutlicher wird, dass zunehmend deutlicher wird, sich dieses im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar herauskristallisieren, jedenfalls wenn wir im Laufe der nächsten Jahrzehnte nicht wieder ein konsensfähiges allgemeines Bewusstsein auf breiter Basis finden sollten, und vieles spricht dafür, dass das nicht gelingen wird, dass wir für uns selbst eine Weise des Miteinanderumgehens finden, die geprägt ist von dem, was das Grundgesetz im Artikel 1 Würde des Menschen nennt. Und dass ich in der Begegnung mit anderen Menschen darum weiß, und zwar in jeder einzelnen konkreten Begegnung mit einem anderen Menschen darum weiß, dass sich der Mensch, der sich hier mir vorstellt, ein Mensch ist mit einer eigenen Erfahrung, mit einer eigenen Geschichte, mit eigener Erlebnisverarbeitung und auch der Verarbeitung deshalb unseres Zusammens hier und versuche von hier her die Würde des anderen zu akzeptieren. Die Gleichheit mit mir selbst. Das, was ich für mich in Anspruch nehme, und zwar wie selbstverständlich, das ist auch das Frage, in Anspruch nehme, nämlich dass meine Begriffe, meine Erfahrungen für mich standardisierend sind, also mein Weltbild standardisieren, normieren, festlegen, orientieren, dass das Gleiche auch in diesem Horizont des allgemeinen Wertes, dass für andere Menschen in genau der gleichen Weise gelten darf. Das bedeutet aber, dass ich sehen lernen muss, dass mir in einem anderen Menschen eine andere Geschichte, eine andere Lebensgeschichte, mit anderen Erfahrungen, mit anderen soziokulturellen Vorgaben, mit anderen Verarbeitungsmechanismen im Konfliktbereich gefragt, begegnet, als dass ich in mir selbst dieses offenbar entwickeln könnte. Das bedeutet also, dass Führung zunehmend mehr eine Aufgabe wird, in die sich auch die konkrete Individualität des Geführten einstellen muss. Wir haben so schön aus der Psychologie so schöne Raster, die man Typen eingliedern kann, und es gibt das auch, und das hat damit eine Verzögerung für Motivationstheorien und anderes, den Eingang in Führungstheorien gefunden. Ich denke, das sollte man nicht so tragisch nehmen. Die Psychologen haben längst diese Raster aufgegeben. Und die Begegnung mit dem einzelnen Menschen als jedem neuen Schicksal in den Vordergrund ihrer Bemühungen gestellt. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir, denke ich, erfolgreich führen. Wenn uns das nicht gelingt, werden wir Schwierigkeiten haben. Was ist denn nun die theoretische Voraussetzung, damit uns solches gelingen kann? Was ist also die theoretische Voraussetzung für sinnvolles, nicht nur Führung, also nicht nur für Führungsinteraktion ist das gemeint, sondern überhaupt für sinnvolles menschliches Miteinander umgehen in einer Zeit, in der kein Wertekonsens mehr besteht. Oder der Wertekonsens mal scheinbar ist. Die Standardisierung nicht mehr durch die kulturellen Eliten erfolgt. Wenn die kulturellen Eliten haben ja gar nichts mehr zu sagen, auch jetzt sind wir eher dabei, dass das Bewusstsein der technologischen Eliten in das allgemeine Bewusstsein prägend eingeht. In dieser konkreten Situation sollten wir zumindest etwas bedenken, was uns der alte Sokrates schon, was uns zur Schule geführt hat, was uns der alte Sokrates schon vorgelegt hat. Er hat unterschieden eine ganz elementare Differenz, eine ganz elementare Antinomie aufgestellt zwischen Wahrheit und Gewissheit. Er hat gesagt, sehr viele Menschen halten bestimmte Dinge für gewiss, und wenn sie sie für gewiss halten, machen sie nur einen Denkfehler. Das ist aber nicht nur ein Denkfehler, sondern das ist die Quelle eines Unrechts, einer Intoleranz, und gestatten Sie mir das harte Wort, es steht in der Autologie-Wörterbuch, aller Dummheit. Nämlich, wenn ich der Sache ganz sicher bin, sodass ich nicht mehr sinnvoll daran zweifeln kann, halte ich sie für wahr. So, das ist die Quelle aller Intoleranz, aller Dummheit und aller Unwissenheit. Sokrates hat darauf hingewiesen, dass zwischen dem psychischen Zustand Gewissheit und der Qualität einer Aussage wahr zu sein, das ist ja die Qualität einer Aussage, wenn ich sage, in diesem Raum befinden sich mehr als 300 Menschen, ist das eine wahrheitsgebliche Aussage, wahr oder falsch. Ob ich dessen sicher bin oder nicht, das tut ja nichts zur Sache. Das ist also die Qualität einer Aussage und mein psychischer Zustand zwei Dinge sind, die auf einer völlig anderen Ebene spielen, sodass ich nicht aus meiner Gewissheit Wahrheit erschließen kann und aus der Wahrheit und die für mich wahre Aussagen nur sehr oft mit Zögern und Zagen lehren kann und auch sie mir keine Gewissheiten, Sicherheiten, Selbstverständlichkeiten vermitteln. Das ist, denke ich, die erste Voraussetzung einmal, dass wir diese Selbstverständlichkeit des Sokrates. Wahrheit und Gewissheit spielen in zwei verschiedenen Welten und ich habe nicht das Recht, aufgrund meiner Gewissheiten, für meine Gewissheiten Wahrheitsansprüche, die für andere Menschen irgendeiner Weise verpflichtend sein könnten, herauszuleiten. Wenn ich diese sokratische Selbstverständlichkeit, in die das europäische Abendland bis zum heutigen Tage ins Zentrum seiner Philosophie gestellt hat, wenn ich diese Selbstverständlichkeit des Sokrates nicht für mich vollziehe, dann werde ich, denke ich, mit anderen Menschen nicht sinnvoll umgehen können. Das sagt natürlich nicht unbedingt, dass jede Form der Interaktion Wahrheitsfindung sein müsse, sondern es kann auch durchaus legitim sein, den Versuch, meine Gewissheiten auf andere Menschen zu übertragen. Nur muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich damit nicht Probleme löse. Probleme werden im Bereich, wenn Sie so wollen, der Wahrheit gelöst. Und dass Überzeugungstransfer vor dem Anspruch der Wahrheit, einer universellen Anspruch, also der im Prinzip für alle Menschen gültig ist, dass auf diese Weise also solcher Anspruch nicht erreicht wird und auch gar nicht erreicht werden kann. Und, wenn wir ehrlich sind, auch nicht erreicht werden soll. Führung ist sehr oft sicher ein Überzeugungstransfer. Aber Führung ist auch Probleme lösen. Und wenn ich die beiden Dinge nicht sauber auseinanderhalten kann, und für mich das Hauptproblem meines Führens ist, wie kann ich meine Überzeugung auf meine Mitarbeiter transportieren, dann ist das eine Führung, die vorsokratisch, also so um 420 vor Christus, vielleicht noch eine sinnvolle gewesen sein könnte. Wenn man so manche Konferenzen ansieht, meine Damen und Herren, dann wird eine große Sitzung einberufen, es kommen dann 20, 30 leitende Mitarbeiter zusammen. Auf der Tagesordnung steht, mehr oder weniger schön verbrämt, wir wollen mal ein Problem lösen. Sagen wir, wir wollen auch mal ein Problem lösen. Daraus sind das geschieht. Der Chef wird irgendein anderer Opinion-Leader versucht, seine Meinung auf die anderen zu transportieren. Und wenn das gelungen ist oder zufrieden, dann ist das eine optimale Lösung der Konversation. Denn bis zum heutigen Tage machen die Politiker und auch viele Leute der Kirche es nicht sehr viel anders, wie die Geistlichkeit und die Politiker zur Zeit des Sokrates. Das heißt, sie überreden oder überzeugen andere Menschen von der Richtigkeit ihrer Meinung und wenn sie dann nicht mehr sind von der Verzweiflung, dann sagen sie so, genau so ist es auch. Der Auffassung, andere Ansichten der Wahrheit angenähert sind. Und sie werden somit sich mit uns in das einlassen, was man in der Philosophie Diskurs nennt. Das heißt, bewusst sich abspalten vom Überzeugungstransfer und gemeinsam unter Infragestellen beider Überzeugungen, also der Selbstverständlichkeit und Überzeugungsgewalt, sich einfach mal der Problemlösung auszusetzen. Schauen Sie, und das fällt uns allen so entsetzlich schwer. Ich denke, nur die wenigsten von uns sind Diskurs. Ich habe schon gelegentlich in Unternehmen oder bei Konferenzen von großen Unternehmen, also bei Vorständen, versucht, einmal die Minimalisierung der Effizienz, also die minimale Effizienz, den unteroptimalen Ausgang zu versuchen und mit den Betroffenen durchzusprechen, bis es immer zu einem Ergebnis zu kommen, nämlich zu dem Ergebnis, dass das Schicksal einer Konferenz in aller Regel davon abhängt, ob nicht unter der Vorgabe, Probleme zu lösen, doch was anderes, wie eben schon gesagt, geschieht als Überzeugungstransfer. Wir werden die Probleme, die auf uns zukommen, die ökonomischen, die politischen, die sozialen, die kulturellen, nur lösen können, wenn wir in der Lage sind, das Problem zu entpersonalisieren. Das heißt, das Problem, dass er immer das Problem der optimalen Adaptation an Realität ist. Und das alles, das ist der Grund aller wesentlichen Probleme. Wobei das eine soziale Realität ist, eine psychische, aber auch eine kosmische, betriebliche, ökonomische, politische Realität. Wie kann ich mich an diese reale Vorgabe optimal anpassen? Dann ist das Problem in optimaler Weise gelöst. Man ist einfach gesagt, aber im Prinzip ist es so. Der größte Feind einer sinnvollen Problemlösungsstrategie ist die Personalisierung des Problems oder einer Problemlösung, besser gesagt. In dem Augenblick, wo ein Mensch sich mit einer bestimmten Problemlösung identifiziert oder identifiziert wird von anderen, wird er nur mit erheblichem Gesichtsverlust aus dieser Identifikation einer bestimmten Problemlösung mit einer Person herauskommen. Und es wird dann mit Sicherheit zu unteroptimalen Problemlösungen kommen. Sodass also die Entpersonalisierung des Problems oder der möglichen Problemlösungen eine wesentliche, vielleicht sogar die zentrale Aufgabe ist, die wir in einer schwerer werdenden Führungssituation bewältigen müssen. Das ist genau das, was ich eben mit Diskurs meinte. Das heißt, wir lassen alle Sicherheiten, die wir haben, die du hast, die sie haben, was ich, außer Acht. Wir stellen sie beiseite, stellen sie bewusst auch die eigenen zur Disposition und versuchen jetzt, nachdem alles, wie es zur Disposition steht, an Tendenzen, an Selbstverständlichkeiten, nur diese Problemlösung kann die richtige sein. Nachdem alles, wie es zur Disposition steht, stellen wir uns einfach mal nach dem Problem und versuchen massiv einfach nur die optimale Realitätsadaptation, also die optimale Annäherung an Realität herzustellen. Das war das, was Platon Dialektik nannte. Diese Strategie, diese Methode.
Nochmal,
die? Platon Dialektik. Oder Dialogik. Und deshalb steht heute, denke ich, auch Dialektik